Hallo, mein Name ist Sabrina Naumann und du bist hier gerade wahrscheinlich entweder über meine Homepage sabrinanaumann.de oder über meinen Instagram-Kanal The Feeling Files bei mir gelandet. Ich arbeite als Coach und Mentorin vor allem zu den Themen Work-Life-Integration und spirituelle Praxis. Grundsätzlich rund um alles, was mit den Zusammenhängen zwischen Körper, Geist und Seele zu tun hat. Was du hier jetzt gleich hören wirst, ist die Audioversion einer Serie von 3 Blogartikeln, die in ihrer jeweiligen ersten Version bereits in den Jahren 2016 und 2017 erschienen sind. Es geht darin um Gemeinschaft und darum, warum sie der Schlüssel zum Frieden ist. Es geht um Medien und warum wir sie als äußere Spiegel für innere Prozesse sehen können. Und es geht darum, wie wir dafür sorgen können, dass uns die Dinge wieder heiliger werden. Um meine Haltung zu den aktuellen Geschehnissen auf der Welt Ausdruck zu verleihen und Lösungen ins Visier zu nehmen, anstatt den Kreislauf aus alten, patriarchalisch geprägten Mustern immer weiter fortzuführen und uns in unserer Opferrolle klein zu halten, habe ich sie vollständig überarbeitet und in dieser Serie zusammengefasst. Alle 3 Artikel zusammen zeichnen ein neues Bild des aktuellen Zustands unserer Welt. Sie bieten Zusammenhänge, Erklärungen und vor allem Lösungsvorschläge an. Jeder Artikel hat ein eigenes Schwerpunktthema, aber erst in der Zusammenschau bieten sie uns das umfassende Bild, das wir aktuell aus meiner Sicht brauchen. Wir beginnen jetzt mit Teil 1 über Gemeinschaft und warum sie der Schlüssel zum Frieden ist. Es folgen dann Teil 2, wie wir der Dunkelheit in uns selbst begegnen können und was Haus des Geldes damit zu tun hat, sowie Teil 3, warum uns nichts mehr heilig ist und warum wir gerade das Heilige wieder brauchen. Ich hoffe, du ziehst für dich daraus ein bisschen Zuversicht, Inspiration und ein Gefühl für neue Möglichkeiten. Fangen wir an. Über Gemeinschaft und warum sie der Schlüssel zum Frieden ist. Gemeinschaft. Ich glaube, dass es gerade dieser Tage kaum etwas gibt, was wichtiger für uns ist. Ein erstes Aha dazu hatte ich vor einigen Jahren, als ich eine Reise nach Island gemacht habe. Eigentlich ist es erstaunlich, dass man zu so etwas Selbstverständlichem erst ein Aha-Erlebnis braucht. Aber so geht es uns schon lang mit vielen vermeintlich so einfachen Dingen in unserer komplexen Welt. Jedenfalls hallte ein Satz des Reiseführers lange in mir nach und beschäftigte mich weit über die Reise hinaus. Wir sind ein sehr kleines Land inmitten wunderschöner, aber auch sehr rauer und erbarmungsloser Natur. Wir können es uns nicht leisten, einzelne Gruppen auszuschließen. Hier wird jeder gebraucht, sagte er. Ohne jeden Zweifel gibt es viel Leid auf der Welt. Aber ist es tatsächlich so übermächtig, wie es oft den Anschein hat? Sind wir tatsächlich so machtlos, wie wir häufig glauben? Ich glaube, dass wir es nicht sind. Und ich glaube, dass es Gemeinschaft ist, die wir in diesen Tagen mehr als alles andere brauchen. Lass mich das etwas weiter ausführen. Unsere Leben sind anonym geworden. Wir leben nebeneinander her, mehr virtuell als real und sind so gestresst von unserem vermeintlich wichtigen Arbeitsalltag, dass wir privat nur noch unsere Ruhe wollen. Dabei verlieren wir mehr und mehr jegliches Gefühl für Gemeinschaft und wir übersehen, dass gerade sie der Schlüssel ist zur Verbesserung unserer Lebensumstände, der Schlüssel auch zu Frieden. Eine Weile nach meiner Islandreise erzählte mir eine Freundin eine Geschichte, die zu einem weiteren Aha-Erlebnis für mich wurde, was Gemeinschaft angeht. Sie lebt mit ihrer Familie in einem großen Mietshaus mit vielen Wohnungen mitten in der Großstadt. Sie erzählte, dass es regelmäßig einzelne Gespräche im Treppenhaus über verschiedene Dinge gab, die die Menschen im Haus nervten. Wer putzt, wer stellt die Mülltonnen raus, wer kümmert sich um den Dreck im Hof, etc. Meine Freundin selbst ist ein Typ, der nicht lange redet, sondern Dinge in die Hand nimmt. Deshalb beschloss sie, ein regelmäßiges Mietertreffen ins Leben zu rufen. Seitdem setzen sich nun einmal im Monat alle in lockerer Runde zusammen und besprechen Dinge das Haus betreffend oder tauschen sich auch einfach nur aus. Sie lernen sich kennen. Und ich frage mich, was könnte wichtiger sein als das? Als das Gefühl zu haben, seine Nachbarn zu kennen, sich bekannt zu machen, mit dem Spekulieren aufzuhören, mit dem Vorverurteilen aufzuhören, obwohl wir keine Ahnung haben, welches Leben diese Menschen neben uns tatsächlich führen, was ihre Hintergründe, ihre Geschichten, ihre Herausforderungen sind. Und alles, was es dazu braucht, ist dieser eine Mensch, der ein kleines bisschen über seinen eigenen Schatten springt. Einfach mal das Beste von Menschen annimmt, anstatt immer gleich das Schlechteste. Einfach mal etwas unternimmt, anstatt sich über die immer gleichen Dinge zu beschweren. Und direkt an dieser Stelle bringen wir eine neue Ebene mit rein, denn ich höre sie bereits in meinem Kopf, all jene Stimmen, die mir jetzt laut "Ja, aber" zurufen. Ja, aber in meinem Mietshaus ist das nicht so einfach. Ja, aber bei uns will das ja keiner. Ja, aber ich sehe ja auch nicht ein, dass ich das immer mache. Die anderen können ja auch mal. 98% aller Menschen reagieren positiv, wenn ihnen echte Freundlichkeit, Respekt und Höflichkeit entgegengebracht werden. Wenn wir nicht in einer Beschwerdehaltung aufeinander zugehen nach dem Motto, du müsstest doch aber mal, sondern ehrlich fragen, hey, wie könnten wir das für uns alle besser lösen? Und dafür führe ich jetzt hier keine Studie an, sondern das sagt mir mein gesunder Menschenverstand, sowie meine inzwischen über 20-jährige Erfahrung in der Sozialarbeit mit unterschiedlichsten Menschen. Menschen reagieren positiv auf Freundlichkeit. Und die restlichen 2%, die vielleicht wirklich vollkommen unempfänglich für deine Bemühungen sind, können dir gestohlen bleiben, beziehungsweise haben keine Chance, etwas auszurichten. Stell nur sicher, dass du nicht einer dieser Menschen bist, der mit seinen ganzen Ja-Abers in diesen 2% und in seinen Ausreden gefangen bleibt. Wenn wir über all diese, unsere Schatten und Bequemlichkeiten, einfach mal hinüberspringen, könnten wir uns ja vielleicht sogar, Gott bewahre, gegenseitig unterstützen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir als verschiedene Menschen haben. In der Nachbarschaft mag es für einige Menschen ein leichtes sein, dir das neue Regal anzubringen. Du bist dafür wirklich gut im Backen und steuerst eine neue Kreation zum nächsten Kindergeburtstag bei oder umgekehrt. Da mag es die einen oder den anderen geben, die dir gern deine Reifen wechseln, während du dich dazu bereit erklärst, das Kind mit zum nächsten Fußballtraining zu nehmen. Vielleicht gibst du übrig gebliebenes Essen lieber in der Nachbarschaft ab, bevor du es wegwirfst. Vielleicht leiht ihr euch Dinge. Vielleicht bringst du einem anderen etwas aus dem Supermarkt mit. Was früher in dörflichen Gemeinschaften gang und gäbe war, verliert sich heute zunehmend zum Leidwesen aller. Dabei sind die Möglichkeiten unzählig. Aber wie oft tun wir so etwas? Wie oft erwarten wir Gutes von Menschen? Und wie oft erzählen wir uns eher misstrauisch, wie schlecht die Welt doch ist? Wer weiß, was das für Leute sind, wir kennen die doch gar nicht. Eins steht aber fest, wenn wir wieder sicherer leben wollen und den Zustand der Welt langfristig verbessern wollen, müssen wir uns kennenlernen wollen. Wir müssen erfahren wollen, mit wem wir dort Wand an Wand zusammenleben. Ja, richtig, wir müssen es wollen. Übers Kennenlernen entsteht Gemeinschaft. Und Gemeinschaft heilt, bringt Freude, fängt auf und gibt Sicherheit. Und was fast noch wichtiger ist, Gemeinschaft lehrt unseren Kindern soziale Werte. Sie lehrt unseren Kindern Miteinander. Sie lehrt ihnen, dass Diversität wichtig ist. Jeder kann etwas, das für andere nützlich ist. Sie lehrt, dass man miteinander klarkommen kann, auch wenn man nicht jeden mögen und nicht mit jedem einer Meinung sein muss. Nur mit dieser Einstellung werden wir Stück für Stück weniger und weniger aggressive Erwachsene in die Welt entlassen. Weil es uns nicht länger egal ist, wie sich der Einzelne fühlt. Weil es uns nicht länger egal ist, was nebenan passiert, solange wir in unserem Wohnzimmer heile Welt spielen können. Gemeinschaft beginnt im Kleinen. Sie fängt in unseren Familien, in unseren Wohnungen, in unseren Häusern an. Dort bildet sie Wurzeln und breitet sich von allein immer weiter aus. Wie Pflanzen, die wachsen und ihre eigenen, immer größeren Gebiete erobern. Eine meiner Heldinnen zu diesem Thema ist Scarlett Lewis. Sie verlor ihren 6 Jahre alten Sohn Jesse 2012 durch einen jugendlichen Attentäter an der Sandy Hook High School in Newtown, Connecticut. Sie gründete daraufhin die Jesse Lewis Choose Love Foundation, die sich mit speziell entwickelten Programmen dafür einsetzt, Kindern neue Handlungs- und Bewältigungsstrategien beizubringen. Sie sagt, auch wenn wir uns nicht immer aussuchen können, was uns passiert, können wir doch immer entscheiden, wie wir darauf reagieren. Ich bin in den letzten 23 Monaten seit der Tat ungemein gewachsen. Nicht, weil ich wollte, aber weil ich musste. Wenn wir hier sind, wenn wir leben und atmen, haben wir auch eine Aufgabe, eine Bestimmung. Das Gute an einer Tragödie ist, dass du die Bedeutung deiner Aufgabe sehr schnell findest. Ich habe meine Aufgabe mit der Choose Love Foundation gefunden. Kinder können lernen, einen liebenden Gedanken über einen wütenden zu wählen. Wenn ein Kind realisiert, dass es die Macht hat, sowohl sich selbst als auch andere positiv zu beeinflussen, stärkt das nachhaltig seine positiven Handlungen und seine Interaktionen mit anderen. Nehmen wir uns diese Worte zu Herzen und seien wir ein Vorbild für unsere Kinder. Mit jedem einzelnen unserer Worte und mit jeder einzelnen Handlung prägen wir sie und entscheiden dadurch mit, zu welchem Teil der Gemeinschaft sie eines Tages gehören werden. Nehmen wir uns Frauen wie Scarlett Lewis oder auch Immaculée Ilebegisa zum Beispiel und entscheiden uns dafür, Gutes in die Welt zu schicken. Wenn wir die Beispiele und Lebensgeschichten dieser Frauen lesen, haben wir keine Ausreden mehr, gar keine. Meiner Meinung nach kommt Frauen in der aktuellen Situation eine besondere Rolle zu. Die Welt braucht starke Frauen. Das sehen wir ganz drastisch, wenn wir überall auf der Welt beobachten, dass es der immer wieder gleiche Typ Mann mit den immer wieder gleichen alten Vorstellungen und Machtfantasien ist, die er mit Terror, Angst und Unterdrückung durchzusetzen versucht. Mehr dazu im zweiten Artikel. An dieser Stelle nur noch so viel dazu. Ihr müsst nicht alle politische AktivistInnen werden, aber kümmert euch um euch. Sorgt dafür, dass ihr innerlich stark seid. Sorgt dafür, dass eure Akkus aufgeladen sind, was auch immer dazu für euch ganz persönlich notwendig ist. Sorgt dafür, weder euch selbst noch andere zu verurteilen. Niemand rettet die Welt im Alleingang. Weder von dir noch von anderen wird Perfektion erwartet. Es geht nur darum, dass jeder Mensch seinen eigenen Teil beisteuert. Wie es zu Beginn der isländische Reiseführer sagte, hier auf dieser Welt wird gerade jeder Mensch gebraucht. Jedes Talent, egal in welchem Bereich es auch liegt, jede neue Idee, die sich den alten, menschen- und umweltausbeutenden Systemen gegenüberstellt. Neues Wissen, neue Hoffnung. Jane Goodall, eine Frau, die zu meinen absoluten Vorbildern gehört, hat dazu sinngemäß vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, dass wir uns nicht überwältigen lassen sollten, weil wir gar nicht wissen, wo wir bei all den Baustellen überhaupt anfangen sollen. Sie sagte, wir müssten einfach alle dort anfangen, wo es uns hinzieht, in dem, was wir am besten können, was uns am meisten begeistert, was uns am meisten Freude macht. Und in diesen Bereichen unser Allerbestes für eine bessere Welt geben. Sorgt dafür, dass eure Kinder, die kommenden Generationen, ein neues, friedliches und nachhaltiges Weltbild vorgelebt bekommen. Dass sich sowohl die Rolle der Frauen als auch die Rolle der Männer verändert. Dass wir nicht länger in so einer Bullshit-Gesellschaft leben, in der Jungen eingeredet wird, sie müssten stark sein, während die braven, leisen, lieben Mädchen sich dem wilden Jungen unterordnen. Sorgt dafür, dass die Kinder, mit denen ihr zu tun habt, weltoffen und tolerant sind und erst gar nicht auf die Idee kommen, dass sie sich von Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe oder anderer sexueller Identität bedroht fühlen könnten. So, dass sie nicht erst dann für diese Werte einstehen können, wenn diese auf dem Prüfstand stehen, sondern ganz selbstverständlich. Von Anfang an. Teil 2. Wie wir der Dunkelheit in uns selbst begegnen können und was Haus des Geldes damit zu tun hat. Gut oder böse? Man sollte meinen, diese Unterscheidung wäre ganz leicht zu treffen. Gut und böse, richtig und falsch, Wahrheit und Lüge. Es gibt nur das eine oder das andere. Oder? Spätestens nachdem man sich die Dokumentation »Das Dilemma mit den sozialen Medien« angeschaut hat, weiß man, dass das nicht so ist. Die erste Version dieses Artikels hier gab es allerdings lange vor der Ausstrahlung dieser Dokumentation. Und dass sich seitdem nicht das Geringste verändert hat, gibt mir umso mehr Anlass dazu, alles noch einmal in ein neues Licht zu rücken. Da wir jetzt hier bereits in den ersten Sätzen einen der größten Streaming-Anbieter sowie eine der erfolgreichsten Serien der letzten 10 Jahre erwähnt haben, beginnen wir Teil 2 dieser Reihe mit unserer Beziehung zu Medien. Wir alle machen diese Erfahrung. Wir werden täglich mit einer Vielzahl an negativen Nachrichten konfrontiert, denen wir kaum aus dem Weg gehen können, die schwer zu bewältigen sind und uns mehr belasten und beeinflussen, als uns das oft bewusst ist. Ich habe versucht, mein Gehirn darauf zu trainieren, die reißerische Schlagzeile auf der Bildzeitung beim Bäcker morgens nicht wahrzunehmen, aber der Erfolg war überschaubar. Wir leben offensichtlich in Zeiten, in denen das Leben, wie wir es gekannt haben, immer unsicherer wird. Zeiten, in denen Demokratien bedroht sind, die wir bisher für selbstverständlich hielten. Zeiten, in denen es überall so viel Leid zu geben scheint, dass wir in dem Versuch, damit umzugehen, oft genug maßlos überfordert sind. Es entsteht der Anschein, das Leid der Welt wäre zu groß und zu übermächtig, um dem etwas entgegensetzen zu können. Fragen kommen auf. Was können wir, was kann ich dagegen eigentlich tun? Hilflosigkeit macht sich breit. Angst und Resignation ist dann oft nur einen Gedanken weit entfernt. Wir schotten uns ab. Und damit bleiben uns alle weiteren Möglichkeiten verschlossen. Klar ist, dass Zeiten wie diese, in der wir aktuell leben, es notwendig machen, neue Fragen zu stellen und ganz bewusst nach neuen Antworten zu suchen. Wie ist das also mit Gut und Böse? Ist es tatsächlich so einfach, dass die einen die Täter und die anderen die Opfer sind? Natürlich hätten wir alle gerne, dass es so ist. In all diesem Chaos hätten wir wenigstens gern die Gewissheit, wer genau das Problem ist. Probleme können wir eliminieren. Und ich muss hoffentlich nicht sagen, wie gefährlich diese Sichtweise ist, abhängig davon, wer das Problem definiert. Die Psychologie dahinter ist jedoch ganz einfach. Denn indem wir entscheiden, wer Täter und wer Opfer ist, gewinnen wir wenigstens ein kleines Stückchen Sicherheit zurück. Wir gegen die, die gegen uns. Scarlett Lewis beispielsweise, die du schon aus dem vorangegangenen Artikel kennst, die ihren 6-jährigen Sohn Jesse bei einer Schießerei in einer amerikanischen Schule verloren hat, hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die sich mit Ursachenforschung beschäftigt. Und sie hat den Mut gefunden, ein Verständnis dafür zu erlangen, was den Amokläufer, den Mörder ihres Sohnes, zu jener Person hat werden lassen, die zu dieser Tat fähig war. Und hier erreichen wir eine Grenze zwischen Gut und Böse, über die wir uns häufig nicht zu sprechen trauen, denn es gibt leichtere Themen. In Deutschland zum Beispiel suizidieren sich jährlich ca. 10.000 Menschen. Gemessen an der Anzahl der EinwohnerInnen ist die Suizidrate in vielen Ländern der Welt leider noch höher. Und ohne die genauen Hintergründe jedes einzelnen Menschen kennen zu müssen, ist doch klar, dass Verzweiflung hinter all diesen Tragödien steckt. Keinen Ausweg mehr zu wissen, keinen Sinn mehr im eigenen Leben zu sehen, sich unbeachtet, verloren, verlassen und einsam zu fühlen, mit dem Leid und den Anforderungen der Welt nicht mehr klarzukommen. In diesem Zusammenhang frage ich mich, warum sich im Angesicht solcher deprimierenden und erschreckenden Zahlen und Tatsachen nicht mehr Menschen trauen, die folgenden Fragen zu stellen, so wie es Scarlett Lewis getan hat. Wieso hatte denn der jugendliche Attentäter nichts mehr zu verlieren? Wie viel Geringschätzung, Ausgrenzung und wie viel Ignoranz hat er erfahren, die ihn vielleicht am Ende dazu getrieben haben, zu glauben, dass er nichts mehr zu verlieren hat? Dass eine verquere Form von Rache an vermeintlich glücklichen Menschen alles war, was seine Gedanken noch beherrschen konnte? Und mit wie vielen anderen Menschen, die ebenfalls nichts zu verlieren hatten, hat er sich ausgetauscht und ein derart gefährliches Weltbild, eine derartige Wahrheit über das Leben erschaffen? Selbstverständlich sind diese Überlegungen keine Entschuldigung für seine Tat oder irgendeine andere. Und sie helfen auch keinem der Angehörigen, die geliebte Menschen in irgendeiner Art von Tragödie verloren haben. Und trotzdem, dennoch, bin ich davon überzeugt, dass wir keine Lösung finden werden, bevor wir nicht anfangen, uns genau diese Fragen zu stellen. Denn natürlich wollen wir tief in uns drin alle nur diese Attentäter ausgeschaltet wissen, diese Diktatoren, diese unberechenbaren Menschen. Wir wollen uns doch einfach nur sicher fühlen. Aber ganz so einfach ist es dann halt doch nicht. Genauso wie die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Lasst uns noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich weiß, dass das schwer ist, an dieser Stelle tiefer zu gehen. Hier weiter zu bohren, bringt uns weit aus unserer Komfortzone heraus. Aber wenn Menschen wie Scarlett Lewis es schaffen, sich mit Ursachenforschung zu beschäftigen, schaffen wir das auch. Und wir haben die Pflicht dazu. Das hier mag vielleicht zunächst etwas nebensächlich klingen, im Zusammenhang mit allem, was zuvor gesagt wurde. Aber ich war mein Leben lang ein leidenschaftlicher Serienjunkie. Eine der besten Serien, die ich je geschaut habe, war Haus des Geldes und damit stand ich nicht allein da, denn es war in vielen Ländern eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Es war die Serie für mich mit dem größten Spannungsfaktor, eine Serie, die ich kaum aushalten konnte und bei der mein Puls regelmäßig nach oben gestiegen ist. Über die Kampf-Flucht-Reaktion, die in diesem Zusammenhang mindestens genauso faszinierend ist, sprechen wir an anderer Stelle. So spannend, so intensiv, so extrem. Welcher Charakter würde überleben? Wie würde sich diese Situation wohl lösen lassen? Immer wieder ertappte ich mich dabei, wie ich aus tiefstem Herzen mitfieberte. Und dann stellte ich mir tatsächlich zwischendurch immer wieder die Frage, warum eigentlich? Denn im Grunde genommen ging es bei der ganzen Serie um nichts anderes als um Gewalt und einen Haufen krimineller Menschen mit fragwürdigen Absichten. Jeder einzelne dieser Charaktere hatte eine mehr oder weniger schlimme kriminelle Vergangenheit. Und trotzdem entwickelte ich Sympathie. Und trotzdem wollte ich, dass lieber der eine und nicht der andere Charakter überlebte. Und erst recht, dass die, die ich für die allerbösesten hielt, endlich ihre gerechte Strafe bekommen würden. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen in einer solchen Serie nicht nur, sie sind vollkommen aufgehoben. Und sie springen vollkommen chaotisch hin und her. Der Bösewicht aus Staffel 1, den wir zutiefst für seine mörderischen Taten verabscheuten, entwickelt sich ab Staffel 3 plötzlich zu unserem Liebling, weil er menschlichere Seiten zeigt. In diesen Zusammenhängen feiern wir, die wir uns für so aufgeklärte Menschen halten, Märtyrertum, Rachefantasien und Selbstjustiz. Jetzt könnte man sagen, dass das doch aber nur eine Serie ist und das andere schließlich das reale Leben. Ich sehe das nicht so. Vielmehr sehe ich in der Faszination für solche Szenen einen Spiegel unserer eigenen Welten. Ich glaube, dass das reale Leben nie so einfach in Gut und Böse einzuteilen ist, wie wir es gern hätten. sondern dass uns genau diese Einteilung eine Sicherheit vorgaukelt, die es auf diese Weise in der Realität nicht gibt. Und was noch viel schwerwiegender ist, diese Einteilung lässt uns selbst auf der vermeintlich guten Seite stehen. Und damit müssen wir uns nicht mit unseren eigenen dunklen Seiten auseinandersetzen. Achtung, Ironie. Wir sind hier schließlich nicht die Bösen. Es gibt immer welche, die viel Schlimmeres tun als wir selbst. Da gibt es schließlich einzelne Individuen, die sich in Menschenmengen in die Luft sprengen. Mein unbewusster Konsumrausch, mit dem ich Massentierhaltung und erschreckende Arbeitsbedingungen in anderen Ländern unterstütze und damit zu Unmengen an Leid und Schmerz beitrage, wiegt da doch wohl deutlich weniger. Da gibt es schließlich Individuen, die den Tod anderer bewusst in Kauf nehmen, die aus Hass, Angst und Wut Morde und Kriege planen. Wenn ich hingegen beständig über Menschen lästere, tratsche und klatsche, die in meinen Augen zu dick, zu dünn, zu reich, zu arm, zu irgendwas sind und sie damit öffentlich abwerte, kann man das doch bitte in keinem Verhältnis dazu sehen, oder? Ironie Ende. In einem energetischen Universum und in einem solchen leben wir, wird alles ins kollektive Bewusstsein eingespeist. Unser Hass und unsere Urteile anderen und uns selbst gegenüber ebenso wie unsere Emotionen von tiefer Dankbarkeit und Fürsorge. Ähnlich wie das positive Beispiel über Gemeinschaft im ersten Artikel Wurzeln schlägt und sich weiter ausbreitet, tut es das auch jegliche Form von Negativität. Sie mag klein und unscheinbar beginnen und breitet sich trotzdem weiter aus und wächst. In welche Kategorien teilen wir unsere eigene Sicht von Gut und Böse also ein? Wo liegt unsere persönliche Grenze? Wo unsere persönliche Grauzone? Ich stelle diese Fragen bewusst mit dem Vorwort persönlich, denn eins habe ich in meiner Arbeit mit unzähligen Menschen über die Jahre festgestellt. Die eine objektive Grenze gibt es nicht. Mystiker und Weisheitslehrer aller Zeiten sagen uns, dass wir der Dunkelheit in der Welt nur mit einer einzigen Sache wirklich begegnen können, indem wir der Dunkelheit in uns selbst begegnen. Ich glaube, dass kaum etwas anderes der Wahrheit dieses Lebens zur aktuellen Zeit näher kommt. Louise Hay sagte dazu ebenfalls mal ziemlich treffend in einem Interview: Wenn du dein Haus wirklich richtig reinigen willst, musst du zuerst den Schmutz sehen. Erweitern wir es auf die Welt. Wenn du die Welt von Dunkelheit befreien willst, musst du zuerst dich selbst von Dunkelheit befreien. Stell dich deinen Ängsten, stell dich deinen Urteilen und Vorurteilen. Begegne den Mustern in dir selbst, für die du dich zutiefst schämst. Und komm an den Punkt, an dem du Mitgefühl mit dir selbst empfinden kannst. Denn dann wird es dir auch gelingen, Mitgefühl mit anderen zu empfinden. Immer wenn ich an eine solche Stelle mit meinen Ausführungen komme, finde ich es auch wichtig zu sagen, nein, wir müssen nicht von heute auf morgen Heilige werden. Ja, natürlich habe ich auch selbst meine ganz eigenen Herausforderungen damit, wie jeder andere Mensch, dem ich bisher begegnet bin, auch. Nein, wir müssen nicht damit aufhören, unsere Lieblingsserien zu gucken und wir sind auch keine schlechten Menschen, wenn wir das tun. Aber meine Güte, wir müssen uns all dessen endlich bewusst sein. Wir dürfen nicht länger so tun, als gäbe es das alles nicht bei uns. Wir müssen endlich irgendwo einen Anfang machen und dieser liegt in uns selbst. Wir müssen damit aufhören, Medien zu unterstützen, die immer nur weiter mit ihren furchtbar gefährlichen, reißerischen Schlagzeilen die Spaltung der Gesellschaft weitertreiben und damit die Geschichte wir gegen die, die gegen uns aufrechterhalten. Wir können vieles gebrauchen, aber ganz sicher nicht noch mehr Spaltung, noch mehr Trennung, noch mehr uninformiertes Nachgeplapper von Vorurteilen, die schlichtweg falsch sind. Wenn wir uns die aufgeheizte Stimmung in unserem eigenen Land in den vergangenen 12 Monaten anschauen, ist es zwar einfach zu sagen, die sind die Bösen, und doch wäre das Kehren vor unserer eigenen Haustüre wirklich angebrachter. Und wir müssen nachdenken, Quellen recherchieren, bevor wir etwas weiterleiten. Zusätzlich erwarten wir weder von uns selbst noch von anderen Perfektionismus. Wir erlauben uns, Fehler zu machen, anstatt aus Angst vor eben diesen lieber gar nichts zu sagen und zu unternehmen. Und wir lernen hinzu, wo es notwendig ist. Beenden möchte ich mit diesem Artikel mit einem sehr passenden Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme, Maleficent, die dunkle Fee. Anders als die Legende prophezeite, hatte weder eine Heldentat noch ein Verbrechen die beiden Königreiche versöhnt, sondern eine gute Fee, die ihre dunkle Seite überwunden hatte. Teil 3. Wenn uns nichts mehr heilig ist und warum wir genau das Heilige wieder brauchen. Mein Leben lang habe ich mich mit Konzepten zum Thema Körper, Geist und Seele beschäftigt. Was in dieser Artikelreihe bisher noch fehlt, ist deshalb die übergeordnete Ebene, die spirituelle Sicht auf all das, was bisher gesagt wurde. Und in diesem Zusammenhang wird es im Verlauf noch besonders spannend werden, wie eigentlich Spiritualität und Wut zusammenhängen können. Wie so viele andere Menschen auch, hat mich in den letzten Wochen eine Sache persönlich sehr beschäftigt. Ich habe mich gefragt, wie es mir eigentlich gelingen kann, die Balance zu halten, auf dem schmalen Grat zwischen positivem Fokus und dem ständigen Beschäftigen mit dem Leid der Welt. Im Zusammenhang mit Konzepten rund um positives Denken, dem Gesetz der Anziehung etc. wird inzwischen häufig auch der Begriff Spiritual Bypassing, kann man übersetzen mit spirituelle Vermeidung, genannt. Es geht dabei darum, aufmerksam dafür zu sein, dass spirituelle Techniken nicht dazu benutzt werden, eigene Probleme einfach nur zu ignorieren und die Augen vor dem Leid anderer zu verschließen. Unsere Welt ist nun mal kein Ort, an dem für alle überall und ständig das Glück einfach so vom Himmel fällt. Diese Zustände von Trauer, Angst, Überwältigung, Verwirrung und mangelnder Klarheit, finde ich inzwischen, kann und muss man zu einem gewissen Maß aushalten lernen. Wenn ich Angst habe, mich verwirrt fühle oder Selbstzweifel aufkommen, hilft kein blinder Aktionismus aller, ich meditiere das mal schnell weg oder ich spreche schnell ein paar positive Affirmationen dagegen und fokussiere mich auf das Positive. Aber auch Angst und Schockstarre helfen niemandem. Wie gesagt, ein sehr schmaler Grat, von dem man auch schon einmal in die ein oder andere Richtung abstürzen kann. Ich selbst habe gelernt, in solchen Phasen tief in meine eigene Spiritualität einzutauchen. Ich lasse mich fallen, lasse Ängste aufkommen, erlaube meiner inneren Stimme laut zu werden und ich höre auf die Antworten, die in mir hochkommen, auch wenn sie oft genug unbequem für mich sind. Und wie es häufig so ist, werden mir dann viele Fragen beantwortet und neue kommen auf. Heute teile ich mit euch die Essenz meiner wichtigsten Erkenntnisse dazu. Beginnen wir mit Pray for Hashtags, weil ich finde, dass sich an diesem praktischen Beispiel vieles verdeutlichen lässt. Ich muss zugeben, dass ich mit den Pray for Hashtags zwischendurch ziemlich gehadert habe. Nur kurz zur Erklärung, was ich damit meine. In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig bei Katastrophen, Terroranschlägen etc. Pray for Hashtags auf Social Media dazu benutzt, um die Solidarität mit den Opfern auszudrücken. Einerseits finde ich es natürlich wichtig und richtig, Mitgefühl auszudrücken. Es ist wichtig zu sagen, hey, ich sehe dein Leid, ich nehme Anteil daran und ich versuche zu helfen, so gut ich nur kann. Was ich jedoch in den sozialen Netzwerken beobachtet habe, entsprach in den seltensten Fällen diesem Grundsatz. Denn häufig wurde nur die einzige Frage nach der Nennung des Hashtags gestellt. Und die lautete, warum? Und genau diese Frage ist es, mit der ich so meine Schwierigkeiten habe. Denn für mich ist das keine Frage, auf die es keine Antwort gibt. Und manchmal macht mich diese Frage deshalb auch ein bisschen wütend. Denn wir wissen haargenau, warum in unserer Welt schreckliche Dinge geschehen. Auch wenn wir das gern übersehen wollen. Stichwort Spiritual Bypassing. Die Antwort darauf ist ganz sicher nicht, dass Gott im Himmel beschlossen hat, Schlimmes hervorzubringen, beziehungsweise sich dazu entschieden hat, einfach mal nicht einzugreifen. Schreckliches geschieht, weil wir viel zu unbewusst leben. Weil wir befürchten, dass uns etwas genommen wird, wenn ein anderer etwas bekommt. Schreckliches geschieht auch, weil wir uns nicht mit unseren Verhaltensmustern beschäftigen wollen, die den Klimawandel und damit Naturkatastrophen, Leid etc. hervorbringen. Schlimmes geschieht, weil wir Angst vor unseren Gefühlen haben, weil wir uns nicht verändern wollen, weil wir lieber in unseren eigenen Komfortzonen bleiben wollen. Es geschieht, weil die meisten von uns immer nur unseren vermeintlichen Pflichten hinterherrennen, ohne uns um unsere Bestimmung zu kümmern. Und es gibt unzählige weitere Antworten auf die Frage nach dem Warum. Zwangsläufig ergibt sich aus einem solchen Alltagsbild Neid, Hass, Gier, Angst und Wut. Viel zu viele Menschen werden unterdrückt für das Wohl anderer. Was den meisten inzwischen eigentlich klar ist, Terror ist nicht das Problem, sondern Verteilung ist das Problem. Um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen, um Terror zu verhindern, hilft es nur, Ressourcen und Möglichkeiten in das Leben all jener zu bringen, die keinen Zugriff darauf haben. Und mit Ressourcen und Möglichkeiten ist gemeint Nahrung, Kleidung, Bildung und Hoffnung. Wenn wir also zum Beispiel einem Terroranschlag mit einem Pray4-Hashtag und der Frage warum begegnen, geht mir das einfach nicht weit genug. Denn wir wissen warum. Eine Kerze in deinem Status zu haben reicht nicht. Licht und Liebe auszusenden reicht nicht. Sondern du musst klare Worte und klare Taten folgen lassen. Du musst Stellung beziehen, dich klar positionieren und zum Teil der Lösung werden. Und gleichzeitig schickst du Licht und Liebe. Wir müssen endlich zum Teil der Lösung werden und Veränderungen in unserem Alltag und in unser Umfeld bringen. Louise Hay, eine Frau, die zu ihren Lebzeiten unzähligen Menschen weitergeholfen hat, sagt beispielsweise dazu, dass sie sich gern mit Menschen beschäftigen wird, dass sie sich ihr Leid anhören wird, dass sie ihnen beistehen wird, aber dass sie keinesfalls und unter keinen Umständen Ain't It Awful mit den Menschen spielen wird. Ain't It Awful könntest du übersetzen mit Oh Gott, wie schrecklich ist doch alles. Auch ich denke, dass uns Ain't It Awful kein bisschen weiterbringt. Wenn wir uns also fragen, was zu wenig ist, was richtig ist, was falsch ist, können wir es mit so etwas wie spirituellem Aktivismus versuchen. Hierbei geht es weder um übertriebenen positiven Fokus noch um Oh mein Gott, wie schrecklich ist doch alles. Spiritueller Aktivismus ist der Grat, auf dem wir balancieren können. Hier zu gehen bedeutet, die Dinge in die Hand zu nehmen, sie nicht nur zu sehen, zu benennen und auf sie aufmerksam zu machen, sondern etwas zu tun, eben aktiv zu werden. Hier ist also, was du tun kannst, um zum Teil der Lösung zu werden. Es können ganz einfache Dinge sein, genauso wie sehr komplexe. Zu den ganz einfachen Dingen gehört es, mehr zur Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten auf der Welt beizutragen. Konkret bedeutet das beispielsweise, Geld zu spenden. Aber auch hier nicht blind, um dein Gewissen zu beruhigen, sondern Verantwortung zu übernehmen und gut zu recherchieren, welche Organisationen das Geld so verteilen, dass anderen damit wirklich geholfen ist. Die eine Sache, die spirituellen Aktivismus von blindem, wut- und angstbasiertem Aktivismus unterscheidet, ist der Blick auf die energetische Ebene. Das bedeutet gleichzeitig, dass eines der wirkungsvollsten Dinge, die du auch tun kannst, eben doch auch beten ist. Und damit kommen wir wieder ein bisschen zurück zu den Pray4-Hashtags. Denn beten bedeutet nicht, in Verzweiflung zu schwimmen und nach dem Warum zu fragen. Zu beten, wirklich zu beten, bedeutet zunächst einmal, sich mit der Quelle auseinanderzusetzen, zu der man betet. Was ist dieses Etwas, zu dem wir beten? Was sind meine persönlichen Einstellungen dazu? Was glaube ich persönlich, welche Absichten dieses Etwas hat? Was will es von mir? Was will ich von ihm? Zu beten bedeutet also nicht, irgendetwas automatisch zu rezitieren, sondern sich zunächst einmal fundamental damit zu beschäftigen, was Beten eigentlich bedeutet. Und ganz ehrlich, wie viele Menschen tun das, die nach einem Attentat oder Ähnlichem nach dem Warum fragen, ohne auch nur einen einzigen Schritt weiterzugehen und nach einer Lösung zu suchen? Im zweiten Schritt geht es dann darum, die Energie zu verändern. Denn auch das bedeutet spiritueller Aktivismus, nämlich, dass wir einsehen müssen, dass dieses Universum ein energetisches Universum ist. Das wurde inzwischen vielfach wissenschaftlich bewiesen. Hier findest du noch einige Quellen dazu, wenn du tiefer nachschauen magst und eintauchen willst. Auf meiner Homepage habe ich dazu einiges verlinkt. Kannst du gern, wenn du jetzt gerade das Audio hier anhörst, nochmal auf die Ressourcenseite schauen. Beten ist kein Hokuspokus. Es hat nur einen so schlechten Ruf bekommen, weil die Kirchen behauptet haben, man könne sich damit von all seinen Sünden reinwaschen und müsse dann keine Verantwortung mehr für seine Taten übernehmen. Das ist nicht Beten. Gebete oder auch Meditationen, wenn sie nicht nur daraus bestehen, nach dem Warum zu fragen, können tatsächlich etwas bewirken. Sie können es nicht nur, sie tun es. Sie verändern die energetische Schwingung und nehmen damit direkten Einfluss auf das Umfeld. Auch das ist inzwischen bewiesen. Aber weil es so beliebt ist, sich beim Zitieren nur auf diesen Teil zu beziehen, noch einmal ganz deutlich. Wir beten und meditieren nicht nur, sondern wir handeln auch. Beten, meditieren und handeln geschehen immer gleichzeitig. Ganz zu Beginn hatte ich Wut erwähnt. Dürfen spirituelle Menschen wütend werden? Was für eine merkwürdige Frage, und doch wird sie so oft gestellt. Darunter liegt ein furchtbar gefährlicher Glaubenssatz, denn wir beschäftigen uns viel zu wenig mit unserer Wut. Gerade wir in unserer Gesellschaft sind mit der Prämisse aufgewachsen, das geht uns nichts an, da schauen wir nicht hin, da sind wir lieber leise, da halten wir uns lieber raus. Und genau das führt dann an die Punkte, an denen wir heute sind. Wie um alles in der Welt sollten wir nicht wütend sein bei dem, was an Korruption und Menschenverachtung und Umweltzerstörung auf der Welt vor sich geht? Natürlich macht uns das wütend, und das ist verdammt gut so. Denn diese Wut, wenn wir sie in die richtigen Bahnen lenken, gibt uns den Antrieb, die Dinge auch wirklich zu verändern. Wut an sich ist nicht die zerstörerische Kraft, die die Welt ins Wanken geraten lässt und alles niederbrennt. Was solche Taten bedingt, sind der Wahnsinn und die blinde, krankhafte Aggression Einzelner. Das ist keine Wut. Lasst uns also gerade als Frauen aufhören, vor unserer Wut Angst zu haben und sie stattdessen gezielt einsetzen. Und dann kommt zu guter Letzt noch eine andere Ebene hinzu, nämlich die Erkenntnis, und das musste ich auf der menschlichen Ebene erst einmal selbst verarbeiten, dass wir damit nicht fertig werden. Wir werden nicht an den Punkt kommen, an dem uns der Terror der Welt nicht mehr belastet. Wir werden nicht an den Punkt kommen, an dem wir überhaupt keine Ängste und Sorgen mehr haben. Wir stecken in einem evolutionären Prozess. Das bedeutet für uns als Menschen, dass wir immer und immer wieder von vorn beginnen. Nur so, dass wir an jedem neuen Anfang ein kleines bisschen mehr wissen als am letzten Anfang. Das bedeutet, dass wir aktiv werden, dass wir nicht aus lauter Angst, das Falsche zu sagen, gar nichts tun, sondern dass wir verdammt nochmal einfach anfangen, dass wir den ersten kleinen Schritt gehen. Glennon Doyle sagt dazu, dass wir immer nur die eine nächste kleine richtige Sache zu tun haben. Just do the next right thing, one thing at a time. Es bedeutet, dass wir dann loslassen üben. Immer und immer wieder loslassen. Und dass uns klar ist, dass nach dem Loslassen nicht alles vorüber ist, irgendwann, sondern dass dann die nächste Aktion kommt. Und dann kommt wieder das nächste Loslassen und die nächste Aktion folgt. Die nächste konkrete Handlung, die anderen Menschen dient. So, dass uns alles wieder ein bisschen heiliger wird. So, dass unser Blick wieder auf die Schönheit fallen kann, die uns überall in so rauen Mengen umgibt. So, dass wir unser Herz dazu verschreiben, diese Schönheit wahren und schützen zu wollen. Und zwischendurch beschäftigen wir uns mit Ritualen, wir meditieren, gehen zu Retreats und Seminaren und umgeben uns mit schönen Dingen. Wir schauen unsere Lieblingsserien beim Lieblingsessen an, um unsere Batterien aufzuladen. Und dann machen wir die verdammte nächste gute Tat. In Eine neue Erde sagt Eckhart Tolle, nicht jeder ist schon reif dafür, aber immerhin schon einige. Und mit jedem Menschen, der erwacht, kommt das kollektive Bewusstsein mehr in Schwung und alles wird leichter für die anderen. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder der berühmte Tipping Point genannt, der erreicht werden muss. Dass genug von uns genug gute Dinge tun, genug gute Energien verteilen, sodass der Tipping Point erreicht werden kann, damit die Waage kippt und sich am Ende alles zum Guten und Besseren für alle wenden kann. Höre heute damit auf, Teil des Problems zu sein und beginne Teil der Lösung zu werden. Hilf dabei mit, dafür zu sorgen, dass uns alles wieder ein bisschen heiliger wird.